packst nur mit die Halsbandlaufe da bei den Viecher. Ohne große Aufwände hast du da sofort das System gestartet und das macht es halt preislich auch viel interessanter als wie alle anderen. Ich kriege einen Alarm aufs Handy und kann mir dann quasi schon das ändern, dass ich dann am Abend zum Beispiel die Besamung von der Kuh mache. Also wenn ich dann jetzt nicht direkt bei der Melkzeit dabei war, tue ich mir dann oft schwer und so, habe ich da einfach ganz klar am Handy schon die Daten, was los ist im Stall.
Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Servus, liebe Landwirt-Fans. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin die Magdalena Moser, die Landwirt-Redakteurin für die Rubrik Rind und heute euer Host. Wir sind jetzt zu Gast beim Betrieb Pfaffenbichler. Der Michael macht schon gerade ein Foto von mir. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute über seinen Betrieb reden und wie er seine Herde managt. Michael, möchtest du kurz vorstellen, wo sind wir da gerade und wie viel Kühe hast du eigentlich?
Ja, danke Magdalena. Ich bin der Michael Pfaffenbichler, komme aus dem Mostviertel, Bezirk Amstetten. Ich führe gemeinsam mit meinen Eltern einen Milchviehbetrieb. Wir haben rund 40 Milchkühe. Der Großteil sind Flecken, ein paar Holstein und ein paar Braunswiss. Und ja, mich freut es richtig, dass du heute da bist, dass ich ein bisschen was über unseren Betrieb und vor allem über unser Herdenmanagement und über unser Fruchtbarkeitsmanagement sprechen darf.
Hast du ein Jungvieh oder ist die Jungviehaufzucht ausgelagert?
Wir ziehen unser Jungvieh selber auf, also die weiblichen potenziellen Kälber am Betrieb. Wir dann einen Teil davon genomisch untersuchen. Aber schauen natürlich auch viel auf die Kuhlinien dahinter und die männlichen verlassen den Hof mit circa gute 100, 110 Kilo und kommen am Nutzkälbermarkt in Wieselburg.
Wie schaut bei dir die Haltung aus? Also wir haben ja vorher schon einen kurzen Rundgang über den Betrieb gemacht und da hast du gesagt, du machst viel Weidegang. Was geht bei dir alles auf die Weide?
Also Weidegang haben wir seit circa 10 Jahren für unsere Milchkühe. Angefangen haben wir da mit den Trockensteher, weil ich da voll überzeugt bin, dass ihnen das gut tut vor der Abkalbung. Sie sind fitter, sie sind einfach mehr in der Bewegung und haben das aber dann auch schnell für die Melkenden adaptiert. Also die haben da 24 Stunden rund um die Uhr Zugang zur Weide. In der Praxis nehmen sie sich natürlich nicht an, im Sommer untertags ist es ihnen zu heiß. Da gefällt es ihnen richtig gut auf die Nacht, nach dem Melcher gehen sie raus, die Herde geschlossen, kannst du sagen. Da bleibt fast keine zurück. Das nehmen sie sehr gut an. Werden natürlich im Stall aber weiter gefüttert mit dem Futtermischwung, aufgewertete Ration. Und das Jungvieh ist früher, also das war natürlich in unseren Regionen immer schon, dass die Kälber auf die Wart gegangen sind, weil man halt auch Flächen hat, die was mit dem Traktor nicht so gut bewirtschaftbar sind. Da war immer schon das Jungvieh draußen. Eigentlich nur nach der Besamung, weil es halt auch praktischer ist.
Werbung. An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Was hast du dann circa für eine Milchleistung? Weil das ist ja oft einmal Angst, wenn man viel Weidegang macht oder so, dass man dann einfach, sage ich mal, 500.000 Liter verliert.
Unsere Milchleistung schwankt so zwischen 10.000 und 11.000, je nach Grundfutterqualität, glaube ich. Vielleicht von der Fütterung, Grassilage, Messilage, circa 60, 40 ungefähr übers Jahr. Und dann wird im Futtermischwung mit Energie und Eiweiß ca. 5 Kilo quasi noch dazu ergänzt und aufgewertet. Wenn Bedarf ist, kommt der Stroh dazu. Also wir haben eine relativ einfache Fütterung. Bei der Weide haben wir dann schon geschaut, dass wir beim Saatgut darauf achten, dass Pflanzen sind, die was auch die Trittfestigkeit haben, die was das ausholen, weil es doch eine intensive Beweidung ist, weil es eine kleine Fläche ist, von rund würde ich sagen, wir haben zwei Koppeln mit jeweils einem Hektar, aber die Kühe kommen eigentlich gar nicht dem nach, dass sie es nachfressen. Wir machen es ein paar Mal im Jahr mit dem Mehrwerk gerade nieder, dann hat man wieder einen sauberen Aufwuchs Und wenn es heiß ist im Sommer, dann trickert das Futter an. Das fressen sie auch ganz gerne. Es ist wie ein Hai. Und das wächst halt wieder sauber an.
Das heißt, bei dir ist die Weide eher so ein Ort großer Auslauf und gar nicht so dazu gedacht, dass das jetzt die riesen Futteraufnahme ist, wenn ich das richtig verstehe.
Auf jeden Fall. Also manche sagen dazu eine Joggingweide, weil sie sich für die Bewegung und für die Klauengesundheit auswirkt. Eher weniger bei der Fütterung. Also man merkt es bei der Futtermenge kaum, dass man weniger mischen muss. Ich glaube eher, dass die es nur zusätzlich aufnehmen, was sonst gar nicht fressen hatten, die Frischmasse.
Hast du eine Vollthema oder hast du eine Kraftfutterstation noch dazu?
Wir haben eine Kraftfutterstation auch. Das hilft uns schon beim Management auch, damit wir die Frischmilchenden noch besser unterstützen können.
Wenn man bei dir durch den Stall geht, dann sieht man ja auch, dass deine Kühe Halsbandel oben haben. Für was sind die Halsbandel genau?
Ja, wenn es nach da oben geht, dann sagt sie, das ist ein schönes Schmuckstück, was wir da jetzt aufgehängt haben. Weil bei uns ist das neu mit dem Halsband. Seit ungefähr anderthalb Jahren haben wir das System MooHero. Das hilft uns im Herdenmanagement enorm, weil wir da eine super Übersicht haben über unsere Herde und über das Einzeltier und da eine enorme Arbeitserleichterung haben dadurch.
Was ist MooHero? Ist das ein Bewegungssensor oder was macht man damit?
Das ist ein Sensor am Halsbandel, der zeichnet die Aktivität der Kuh auf und auch der Kalbinnen. In der Aktivität kann man extrem viel auslesen von der Kuh. Wenn die Aktivität höher ist und abweicht von Norm, dann ist wahrscheinlich eine Brunst. Und automatisch wird dir ein optimaler Besamungszeitpunkt errechnet. Ich kriege einen Alarm aufs Handy und kann mir dann quasi schon das ändern, dass ich dann am Abend zum Beispiel die Besamung von der Kuh mache. Die Verlässlichkeit ist nämlich enorm. Gerade bei der Brunst kann man das sehr, sehr gut erkennen mit der Aktivität. Es kann aber auch manchmal ein Föhralarm sein, wenn ich jetzt die Herde umgespielt habe oder der erste Weidetag. Natürlich, da haben sie enorme hohe Aktivität. Aber das muss man dann natürlich als Bauer selber ausfüttern.
Richtung Aktivitätserkennung. Erkennt das die Schritte oder die Wiederkauschläge auch?
Das System erkennt beides. Somit kann ich nicht nur eine Brunst erkennen, sondern auch Rückschlüsse auf meine Fütterung ziehen. Ob jetzt ein spezielles Einzeltier ein Tier zu wenig wiederkauen tut. Gerade nach der Abkalbung schaue ich da schon sehr drauf, dass ich eine Rückmeldung kriege, eine Überwachung, ob die Kuh gut frisst, weil es in dem Zeitraum extrem viel Energie braucht, damit es quasi die Milch produzieren kann. Und gerade da schaue ich dann schon auf die Wiederkautätigkeit und das gibt mir kurz Feedback, ob bei der Kuh es passt.
Ob wie viele Wiederkauschläge kriegst du da einen Alarm?
Das ist selektiv, man kann es ein bisschen selber einstellen, die Grenze, weil jede Herde ist unterschiedlich und da kann man dann die Parameter dann auch noch selber wählen.
Und wie hast du die Parameter jetzt gehört für die?
Ich habe jetzt einfach einen Standard genommen, Standardwert und bin mit denen sehr zufrieden.
Und wo liegt der Standardwert?
Da gibt es jetzt keine absolute Zahl, glaube ich nicht. Wenn ich selber das System wieder überprüfen möchte, gemeinsam mit meiner Futtermittelvertreterin, die kommt auch öfters am Hof und da schauen wir durch den Stall und da kommen wir eigentlich auf unsere Wiederkauschläge pro Minute von 55 bis 60, glaube ich, sind sie mal.
Jetzt ist ja so, vor allem im Weidegang ist ja das oft bei diesen Systemen mit den Sensoren schwierig, damit die auch mit der Station koppeln, einfach zwecks der Entfernung. Was ist da die maximale Entfernung, dass das schafft und wie handhabst du das dann in der Weidesaison?
Das ist eine absolute Herausforderung gewesen bis jetzt. Wir haben vorher auch schon ein Brunsterkennungssystem gehabt. Das ist aber schon 10 Jahre her. Und das System ist aber nicht mehr weiter betrieben worden, da ist der Support eingestellt worden und auf das Aufwärmen haben wir uns ein neues suchen müssen. Und da haben wir schon irrsinnig viel mitgemacht quasi, weil eigentlich die Installation von 10 Jahren war sehr mühsam. Wir haben da mehrere Empfänger aufstellen müssen, über den Stall alles verkabeln müssen, also da reden wir von mehr als 10 Stationen und einen Server in der Milchkammer, das heißt, du musst von Milchkammer bis zum letzten Empfänger überall ein Kabel hinziehen. Das ist etwa ein alten Stall, zusätzlich noch mehr Aufwand. Und bei den neuen Systemen funktioniert das alles über Funk. Wir haben eine Stationhänger im Stall und eine zusätzliche haben wir dann noch mehr aufgehängt Richtung Auslauf, weil ja das Jungvieh fast den ganzen Sommer auf der Weide ist und dass wir da auch nichts übersehen, haben wir einen zusätzlichen Sensor, eine Empfängerstation aufgebaut und einige mehrere hundert Meter, also das ist überhaupt kein Problem bei arrondierten Lagen. Wenn man jetzt da wirklich weiter weg ist vom Hof, dann gibt es die Möglichkeit, dass man die Empfängerstation mit einem Solarpanel ausstattet, dann ist es quasi auch unabhängig von dem Betreiber und man kriegt jederzeit einen Alarm aufs Handy, aufs Tablet oder am Computer, je nachdem, was man mag. Das ist auch der Vorteil, du kannst auf MooHero überall zugreifen, du brauchst jetzt nicht ein spezielles App dazu oder Gerät, du kannst für jeden Endgerät einfach mit deinen Benutzerdaten einsteigen und hast oder die volle Überwachung, egal ob die Viecher bei dir im Stall stehen, auf einem externen Aufzuchtbetrieb oder irgendwo auf der Alm.
Das heißt, das ist, die Überwachung läuft nicht, du siehst es dann auf dein Endgerät quasi nicht in einer App, sondern du gehst auf eine Webseite.
Genau, über den Browser. Mhm.
Brauchst du dann im Stall ein WLAN?
Nein, braucht man auch nicht. Zusätzlich haben wir halt auch im Stall WLAN, das haben wir dort vor 10 Jahren schon fürs alte System installiert. Ist zwar lässig, nice to have, aber ist nicht notwendig.
Aber beim Empfänger brauchst du SIM-Karten? Weil irgendwie müssten ja die Daten von dort aufs Handy kommen.
Genau, die Senderstation hat eine SIM-Karte verbaut. Und von da werden die Daten quasi am Server hochgeladen. Du hast am Hof selber gar nichts, kein Rechner, du brauchst kein Computer nicht, sondern das wird alles online in der Cloud verarbeitet und darum hast du auch den Vorteil, dass du überall darauf zugreifen kannst.
Welche Merkmale kannst du jetzt von deiner Herde auslesen, jetzt außer Aktivität?
Ja, von der Aktivität vielleicht nur ergänzt, das eine ist Brunst. Und nach unten, wenn die Aktivität abnimmt, kann das auch auf Probleme hinweisen, zum Beispiel Altergesundheit. Wenn ich da einen Alarm kriege, dann schaue ich beim Melcher, gleich bei der Kur, was hat es, greife ich es viel an oder man sieht, glaubt es was oder macht einen Schwalbentest. Man kann viel schneller auf eine Alterentzündung reagieren, als was man es ohne so ein Überwachungssystem machen kann.
Was ist da dein Gefühl? Wie viel schneller bist du circa dran? Weil ich sage mal jetzt, wenn ich die Programme nicht habe, dann gehe ich ja auch mit offenen Augen durch den Stall und dann fallen mir ja auch Sachen auf. Wie viel schneller sagt dir das Programm, hey, da hat es was, bevor du das checkst? Oder ist es einfach nur Luxus, damit du die Viecher weniger beobachten musst?
Nein, Luxus sehe ich es überhaupt nicht, sondern es ist eine zeitgemäße Digitalisierung. Der eine sieht da im Stall dort und da auf Digitalisierung. Ich sehe das da als essentiellen Punkt für jede Herde, gehört zu Überwachung, weil man da schneller eingreifen kann, wie man schon gesagt hat. Und zum Beispiel ist es bei vielen Bauernfamilien so, dass mehr Generationen im Stall mitarbeiten. Und ich würde sagen, ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mithelfen, aber seitdem sie in Pension sind, machen sie die Arbeit halt, aber sie kennen die Kühe nicht mehr so. Sie sind nicht mehr die, was jede Kuh auswendig kennen und die Namen und die Linie dahinter und ist auch voll okay, aber somit dann ist es ja schwer, dass wir dann sagen, Michael, Klassiker, wir haben eine Stier, die Kuh, die Licht, die Scheck, die eine und die alte. Also, danke Mama für die Beschreibung, aber ein bisschen konkreter war es noch. Also wenn ich dann jetzt nicht direkt bei der Melkzeit dabei war, tue ich mir dann oft schwer und so, habe ich da einfach ganz klar am Handy schon die Daten, was los ist im Stall.
Das heißt, du bist einfach ein bisschen flexibler dadurch.
Auf jeden Fall, ja.
Wie viel erkennt das System richtig und wie hoch ist die Fehlerquote?
Die Fehlerquote wird immer besser, finde ich. Also ich habe ein bisschen zugewandt auch am System und man erkennt dann gleich, was sind Falschmeldungen. Man kann auch gleich sagen, das hat das System ein bisschen zu früh angeschlagen. Ist mir aber lieber, ich kriege es bald einen Alarm, als wie es übersicht, wo eine Brunst oder eine Alarm hat oder eine Alterentzündung. Weil wenn ich die am Milchfütter erst die Probleme sehe, dann ist es schon relativ spät.
Wenn wir jetzt bei der Brunsterkennung bleiben, checkt das System jetzt auch, ob die Kuh eine Zysten hat oder ob die wirklich stiert?
Auf jeden Fall. Du siehst da super schöne Grafiken Und wenn das nicht ein schöner 3-Wochen-Zyklus ist, kannst du schon sicher sein, da passt es nicht. Und da fängt die Dokumentation halt nicht erst so mit 5-6 Wochen nach der Abkalbung an, sondern quasi das System rennt 365 Tage im Jahr. Oder aber die Kalmer, du fängst nicht erst mit 14, 15, 16 Monaten an, dass du schaust und am Brunskalender mitschreibst, sondern das rennt immer mit, sobald du das Halsband laufen tust, zeichnet es auf. Und das nimmt auch irrsinnige Arbeit an bei der Dokumentation, weil jeder kennt, glaube ich, nur den Brunskalender, viele haben, glaube ich, noch im Betrieb. Bei uns ist er einfach nicht mehr da, das braucht keiner. Das hast du einfach am Handy, weil das schreibt mit. So genau kannst du gar nicht beobachten und mitschreiben, weil der weiß genau, wann hat die Brunst angefangen, wann war der Höhepunkt der Brunst, wie lange hat es gestiert und automatisch kann er dann auch berechnen, wann ist der optimale Besamungszeitpunkt.
Na, der handgeschriebene Brunstkalender, das ist einfach ein, sagen wir es mal, unübersichtliches Ding.
Nee, jetzt haben sie ja die Herdengrößen ein bisschen verändert, man muss ja, schon ehrlich sagen, es ist jetzt, die Herdengrößen sind einfach überall gestiegen. Und da braucht man dann einmal Abhilfen, dass man die Herde gut im Blick hat.
Hast du trotzdem nur Sachen, die du per Hand irgendwo aufschreibst oder dokumentierst du alles in dem System? Also jetzt auch so Sachen wie, mit welchem Stier habe ich es besamt, die hat er dir jetzt angespritzt, sicher die Sachen.
Was Belegungen sind, gebe ich grundsätzlich einmal in die RDV-App. Und bei der App für Herdenmanagement oder bei Muhiro kann man es auch eingeben. Die haben eine integrierte Containerverwaltung. Du kannst da super deine Samen managen und auch hast dann die Übersicht, mit was hast du es belegt und auch die Uhrzeit. Man kann sogar sagen, man hat genau um 8.30 Uhr die Kuh belegt. Wenn man 3 Wochen später, wenn die nachstiert und man sieht, okay, na, vielleicht kommt die das nächste Mal ein bisschen später besammeln oder früher, also genau die Minuten sogar wird eingetragen. Was ich noch handschriftlich aufschreibe, ist meine Visiten, wenn der Tierarzt kommt. Zur Visite dann nehme ich mir schon immer noch einen Stift und ein Papier und schreibe mir da zusammen, welche Kühe sind zum Anschauen, wo sind Trächtigkeitsuntersuchungen, wo ist Verdacht auf Zysten. Das habe ich nur am Papier, das taugt mir fast lieber. Ich habe zwar das Handy mit im Stall, aber da bleibt immer noch das gute alte Papier und der Stift.
Es ist halt einfach ein bisschen unpraktisch im Dreck, da mit dem Handy einmal umtippen, oder? Würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten.
Naja, ich nehme schon oft auch zum Dokumentieren gleich, was war Trächtigkeit positiv und negativ, weil dann ist es im System und ist gleich erledigt.
Es gibt ja mittlerweile schon einige Herdenmanagement-Programme, die man eben auch mit Sprachsteuerung bedienen kann. Ist sowas in Anbetracht bei dir oder gibt es das vielleicht schon und du hast das nur noch nicht?
Nein, von Sprachsteuerung habe ich jetzt bei Muhio noch nichts gehört. Aber kann ich mir schon vorstellen, weil wir haben zum Beispiel auch im Möckstand einen sprachgesteuerten Radio, einen sehr namhaften, was jeder kennt. Und das ist halt schon lässig, weil gerade im Stall, du hast oft einen Möckhandschuh an oder dreckige Hände und da braucht man jetzt kein Handy nicht rausnehmen und sagt einfach, was man braucht und das funktioniert über die Sprachsteuerung schon gut.
Abseits von der Brunsterkennung überwachst du auch die ganze Gesundheit mit der Herde. Was sind so die wichtigsten Krankheiten, die du damit erfasst oder vorzubeugen versuchst?
Das Wichtigste ist da auf jeden Fall die Eutergesundheit, weil wir schon wissen, dass wir aufgrund unserer Haltungsbedingungen, also wir haben nur einen Teil der Kühe auf Liegeboxen und der Rest ist in einer eingestreuten Fläche. Und den zum Sauberholen ist einfach richtig schwierig. Man kann da jeden Tag einstrahlen, aber aufgrund der Brunst dann oft oder einfach generell hohe Aktivität, weil es gerne dort liegen, weil sie sich da wohlfühlen. Jetzt hast du da schnell einmal ein bisschen eine feuchtere Liegeflächen und muss man schon sagen, da haben wir einen erhöhten Alterdruck und da hilft uns das Management, also die Brunstüberwachung oder die Herdenüberwachung schon enorm, damit man da Kühe früher auserkennt.
Wo liegt ungefähr der aktuelle Zürzel? Also gerade zu Milchkühe auf Tierflauf hört man ja oft, oh, das ist eine richtige Herausforderung.
Ja, also aktuell Molkereiprobe war 77.000, also das ist schon spitzenmäßig für uns. Sonst sind wir ja bei 150.000 im Durchschnitt. Ja, man muss halt dann selber entscheiden beim Selektieren, was ist für einen die Grenze und da da tut man sich halt dann oft schwer, weil man hängt an die Kühe und es liegt eine Kuhfamilie dahinter und man will die Genetik erhalten und dann gibt es halt manchmal schon auch Kühe, die was man dann ein wenig länger mitzahlt, so quasi, dass man es toleriert, dass man da manchmal ein wenig höhere Zellzahl hat.
Ja, ich sage mal, die Zellzahl ist jetzt vor allem für einen Stall, der viel Tierflauf hat, ja eigentlich extrem niedrig. Was hast du da alles für Maßnahmen, damit du die Zellzahl eigentlich so weit runterdrücken kannst?
Ja, das sind ganz verschiedene Aspekte, was wir da versuchen zum einholen. Und das eine ist, die Liegebox wird mit Kalk eingestreut immer wieder. Das macht es ein wenig trockener und ein bisschen steriler. Dann die Weide ist da ganz ein großer Punkt im Sommer, weil es irrsinnig viel Druck rausnimmt aus der eingestreuten Fläche. Die verbringen viel Zeit auf der Weide in der Nacht. Und dadurch kann auch im Sommer die Liegeflächen gut antrocknen. Wir haben einen großen Ventilator drüber hängen. Der Luftaustausch schaut, dass die Feuchtigkeit wegkommt. Dieser Parameter und auch beim Trockenstellmanagement sind wir sehr konsequent. Es wird jede Kuh, was ein bisschen erhöhte Zellzahl hat, wieder bakteriologisch untersucht. Viertelsgemälksuntersuchung. Und dann mit Abstimmung von Tierarzt Antibiotikum gewählt oder nicht. Und vor allem im Winter ist eigentlich Standard, jede Kuh kriegt einen Versiegler, damit es da ja nichts gibt, egal ob jetzt der gute alte Gesunde für die Kuh oder leicht erhöhte, da sitze ich gerne auf einem Versiegler, dass ich da in der Trockenstehzeit ja keine Belastung habe.
Wenn du jetzt eine Kuh mit Antibiotika Drucker stößt, kriegt die dann nur auf die Problemviertel Antibiotika oder machst du es dann konsequent bei der ganzen Kuh?
Konsequent bei der ganzen Kur, ja.
Einfach eine Sicherheitsmaßnahme.
Ja.
Bei dir sind die Trockenstellen im Sommer ja öfter geworden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Mhm.
Wie viel früher kommen die einer zum Kälbern oder kälbern die öfter geworden?
Die kälbern großteils genauso öfter geworden. Hat den Vorteil, es ist eine sehr hygienische Umgebung. Die Kur hat einen guten Stand. Es ist normalerweise sehr trittsicher. Und sie kälben gerne draußen, weil da haben sie nur mehr Ruhe, da haben sie nur mehr Platz für die anderen Viecher. Also da gibt's ganz viele positive Aspekte für die Tiere. Fürs Personal ist eher ein Nachteil, sage ich mal, für uns. Wir müssen dann halt die Kuh mit dem Kälber in den Stall bringen und da versorgen. Und da geht's meistens dann gleich fürs Kälber in die Kälberbox in Silo. Und die Arbeit sparst du halt, wenn du das am Vorjahr schon in die Abkabelbox tust. Und da können wir es halt anfüttern auch. Das hat den zweiten Vorteil.
Merkst du, wenn du die Kühe nicht aufwurdert, dass sie dann einfach mit der Leistung ein bisschen langsamer kommen? Oder was sind so der Unterschied zwischen den Abkälbungen, die du im Winter hast und die du im Sommer auf der Weide hast?
Konnte jetzt nicht sagen, dass so ein gravierender Unterschied ist. Also ich sehe da wenig Nachteil von dem Abkalben auf der Weide. Weil es vorher ja auf der Weide auch sehr hochwertig ist. Wir haben da Kurzrasenweide ist jetzt nicht, aber wir schauen da schon sehr auf ein junges Futter, saftig, so ein hoher Kleeanteil dabei. So ein richtig schönes Futter, wo du dir aber gerne anbeißen möchtest.
Wie geht es dir da mit Festling? Weil, sage ich mal, junges Futter, hoher Kleeanteil, das ist ja scharfes Futter. Also, es ist super, sie fressen es wahnsinnig gern, aber wie geht es dir da mit Festling?
Also, ich glaube, auf Holz, da geht es uns über das Jahr gesehen schon immer sehr gut. Sie kriegen ja zusätzlich auch, weil du sagst, nicht nur Schafsfutter, sie haben auch am Futtertisch die Möglichkeit, sie können zum Futtertisch zubergehen und da liegt meistens dann ein Heu. Das ist ein wenig als Ausgleich. Oft ein bisschen ein gröberes, was man für die Biodiefflächen ernten, je nachdem, wie die Ernte halt ist. Und sonst kriegen sie ein Belüftungshei.
Mhm. Arbeitest du da auch mit Magnesium in der Trockenstehzeit oder machst du das ganz einfach?
Nein, also wir schauen, dass wir die Fütterung ganz einfach holen und gerade bei den Trockensteher gibt's gar nichts.
Du kriegst ja wahrscheinlich von deinem Herdenmanagementprogramm eine Abkalbemeldung. Wie viel früher oder wie viele Stunden vor der Abkalbung kriegst du da die Meldung?
Unser System, also Mui, hat keine Abkalbealarme. Das gibt es eigentlich nur bei den Systemen, die einen Bonus haben mit Temperaturfassung. Bei den Halsbandl gibt es da ganz wenig wieder, also Rückschluss auf die Abkalbezeit.
Das heißt, das ist fast nicht möglich, dass man das mit der Aktivität erkennt.
Man kann schon sagen, dass die Aktivität aufgeht, aber so eine Prognose, dass man sagt, in dem Zeitfenster wird es eine Abkalbung geben, das lässt sich aktuell, glaube ich, noch nicht.
Es gibt ja da ganz viele verschiedene Systeme, die ganz viele unterschiedliche Sachen kennen. Warum hast du jetzt genau für so eins entschieden, das ein Halsbandl ist, was jetzt relativ einfach ist, würde ich behaupten. Aber vielleicht halt auch jetzt nicht ganz so viel kann, wie jetzt irgendein anderes Produkt. Reicht dir das aus? Glaubst du, dass das manchmal, was andere Sachen können, ein Luxus ist? Oder warum hast du dich genau für das entschieden?
Ich habe mich für das entschieden, weil es ja, wie du sagst, einfach ist. Und das, was ich brauche, das erfüllt es. Ja, ich habe meine Pulsüberwachung, ich habe meine Gesundheitsüberwachung. Und das sind die zwei Sachen, die was ich brauche, die was ich will. Und da funktionieren sie sehr gut. Das ist das Wichtigste, auf das kann man sich verlassen. Und sie sind auch bei der Installation ganz einfach. Du brauchst einen Empfänger, das schaut aus wie ein Internetmodem. Du hast einen Meter Kabel dabei, angesteckt und du bist online. Du brauchst nur mal das Halsbandl auf da bei den Viecher. Ohne große Aufwände hast du da sofort das System gestartet und das macht es halt preislich auch viel interessanter als wir alle anderen.
Wo liegen wir da preislich circa? Also wenn wir das jetzt überrechnen auf die Kur, kannst du das circa sagen? Oder?
Naja, das ist wie bei vielen Firmen, kommt es auf die Herdenanzahl drauf an, wie viele Halsbänder hast du, 20, 40, 60. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, du kannst das kaufen. Und quasi gleich die Servicegebühr mitzahlen für 5 Jahre oder du kannst es auch jährlich mieten und hast da eine jährliche Abschreibung oder je nachdem, wie man es als Betrieb auslegt, gibt es verschiedene Modelle.
Für was hast du entschieden?
Ich habe mich für den Kauf entschieden, weil ich dann genau weiß, was meine Kosten sind und ich kann es auch in die Investitionsförderung einnehmen.
Ist das, welcher Lebensdauer ist da von den Transponder angegeben? Also wie lange sollen die ungefähr den Spaß mitmachen?
Ich denke, dass das schon die 10 Jahre mit also funktionieren sollte. Wobei natürlich das Halsbandl tauschen ganz einfach ist. Du packst da nur den Sensor tauschen und dann hast wieder was. Das ist auch der Vorteil gegenüber einem Bolus, was man in der Kur runtersteckt. Weil wenn die Kur, also die Kalbin vielleicht auf Versteigerung geht oder anders vermarktet wird, gebe ich das Halsbandl einfach weiter an die nächste Kalb. Und wenn eine Kur angeht, kriegt es wieder eine Kalm auf. Also das Halsband wird immer weitergegeben. Ich habe keinen Müll oder ich habe nichts, keine Kosten, die was mir vom Betrieb einfach weggegangen.
Und von welchen Kosten gehen wir da jetzt aus in deinem Fall? Du hast das ja gekauft, das System.
Gute Frage. Kann ich da auswendig gar nicht sagen, weil wir haben das auf Etappen gemacht, weil ich einer von den ersten Betrieben war da in Österreich und habe das auch zuerst getestet einmal. Ich glaube, über ein halbes Jahr und dann habe ich mich erst dazu entschlossen und das hat halt den Kauf auch wesentlich angenehmer gemacht, weil man zuerst einmal mit dem System Erfahrung sammeln kann und umgehen kann. Und ich war dann schon überzeugt und habe mich dann entschlossen, dass ich die ganzen Halsbandl auch noch dazu kaufe, was man bei anderen Anbietern, glaube ich, nicht so einfach testen kann.
Ja, hast du irgendwo einen Anhaltspunkt, was kostet eins ein Halsbandl zum Beispiel oder? Was hat denn jetzt die Station gekostet? Du hast es ja trotzdem zahlen müssen, auch wenn du es zuerst probieren hast. Okay,
ich glaube, eine Station kostet 250 Euro. Die Hardware, also das ist extrem, extrem günstig. Und ein Halsbandl kostet, glaube ich, um die 35 Euro.
Aber okay, das ist eigentlich relativ vergleichbar dann mit dem Poli. Ich glaube, der liegt da irgendwo um den Dreh, wo ich mir jetzt nicht ganz täusche. Hast du da dann nur jährliche Servicekosten dabei oder sind die beim Kauf integriert?
Die sind bei mir da schon dabei.
Okay.
Also ich habe da für 5 Jahre jetzt eine Ruhe von den Ganzen. Mhm. Darum sage ich, die Kosten sind für mich ganz genau kalkulierbar und ich weiß, was ich...
Was hast du da damals für die 5 Jahre gezahlt circa?
Ich glaube, das sind ein paar 8.500 Euro. Was vielleicht noch Überlegung war, das System könnte man auch dann weiterverkaufen, wenn ich sage, ich kriege jetzt vielleicht einen Möckroboter und will dann dort das System für meine Hersteller dazu nehmen, kann man das System natürlich voll einfach weiterverkaufen, weil man braucht nur die Station, Anstecker und die Halsbandl aber da und der nächste kann wieder starten.
Wenn du jetzt aber sagst, ich kriege jetzt, also eine Hypothese, gell? Ich kriege jetzt einen Möckroboter und ich möchte trotzdem mit dem System weiterfahren, weil es mir halt einfach voll taugt, wäre da theoretisch eine Schnittstelle mit der Software von Möckroboter?
Sie sind verhandeln mit den einzelnen Roboterherstellern. Bei Delaware sind schon sehr weit. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, dass da die Schnittstelle quasi aktiviert wird. Technisch kennen sie es alle.
Geht das um die Rechte.
Wie ist es eigentlich da bei der bei den Daten schon jahrelang diskutiert wird. Aber ob sie es wollen, die einzelnen Hersteller, ist dann wieder eine Sache.
Du hast ja sicher, bevor du für das entschieden hast, man wirkt ja als Bauer seine Kosten und Nutzen genau ab. Was ist da circa, das ist wahrscheinlich jetzt genau schwierig zu sagen, was ist da circa so der Preisunterschied zu anderen Systemen, die jetzt das Vergleichbare können, die jetzt auch eher mit Holzbundel arbeiten oder Ohrmarken?
Ja, direkter Vergleich, also bei anderen Modellen hast du einmal einen extrem hohen Anschaffungspreis, also da verlangen es für die Hardware extrem viel, gibt es einen. Und einen anderen gibt es, da bist du auch bei der Hardware relativ preiswert, aber halt extrem hohe Servicekosten. Und da waren wir dann relativ schnell fertig, weil ich mit Muhiro die Preisleistung habe ich mir gedacht, das passt auf jeden Fall. Und was sagst du auf die Kosten nehmen? Natürlich, wir müssen wirtschaftlich arbeiten, aber das Grundgeschäft, was wir betreiben als Milchviehbetrieb, ist Milch produzieren. Und dazu brauchen wir eine gesunde, fruchtbare Kuh. Also die Kuh wird irgendwann einmal tragen. Aber das Entscheidende ist, wann wird sie trächtig?
Und wie viele Portionen?
Wie viel Zeitaufwand und wie lang wird die Laktation? Wir wissen alle, dass die Persistenz unterschiedlich ist, aber irgendwann wird es mit der Milchleistung weniger. Und darum wollen wir schauen, dass wir die in einem gewissen Zeitfenster trächtig bringen. Da sind wir bei Fleckvieh natürlich viel früher dran. Also bei den Holsteinen, wir haben auch drei Holsteine und die besammle ich gern erst mit 100, 120 Tagen. Also da bin ich jetzt nicht der klassische Holsteinbetrieb, glaube ich. Es ist nicht mehr so, nicht so wie es die Hardcore-Züchter betreiben. Da sehe ich eher die Holstein da im Vorteil, dass sie länger möchten. Und darum besammelst du auch gern später. Natürlich erst ab der zweiten Laktation. Und darum sage ich, ist die Herdenüberwachung da bares Geld wert, wenn ich die Kühe trächtig bringe zu dem Zeitpunkt, wo es ich will. Und zusätzlich auch die Work-Life-Balance. Das ist was man nicht vergessen darf. Ich habe vorher schon gesagt, wir sind mehrere Generationen und jetzt will ich auch mal fortfahren oder auch mal frei haben am Sonntag. Und da ist halt der Vorteil beim Milchstand, in der Früh wird gemolken und eingefordert und dann hast du den ganzen Tag eine Ruhe. Es ist aber auch keiner im Stall am Sonntag und am Feiertag, der was schaut, welche Kuh ist brünstig. Auch wenn es jetzt nur ein paar Minuten ist, aber das ist Work-Life. Das war zwar einmal ein Tabuwort, aber es beschreibt es ganz gut. Es ist eine Investition, was einem das Arbeiten leichter macht. Die Dokumentation und auch das Management. Und das ist ganz viel wert. Das kann ich jedem empfehlen. Weil Digitalisierung und Automatisierung im Stall muss nicht immer gleich ein Mökroboter sein, sondern so ein System kann einen wirklich das Management erleichtern. Ja.
Merkst du einen Unterschied vom Besamungsindex? Wie viele Besamungen hast du? Also du hast ja vorher auch schon ein System gehabt, aber merkst du, dass du jetzt einen niedrigeren Besamungsindex hast wie vorher? Jetzt mit dem neuen System, das vielleicht ein bisschen besser funktioniert?
Also gut, dass du sagst, wir haben vorige Woche der Mühlmesser war da, wir haben Kontrolle gehabt, ja den Jahresbericht mitgehabt und es war sehr zufriedenstellend, weil ein Besamungsindex von 1,5, glaube ich, lässt wirklich keine Wünsche über.
Ja, das passt auf jeden Fall, glaube ich. Was strebst du für Zwischenkalbezeit dann an? Also wirklich ein Kalbe pro Jahr, 365 Tage oder du hast jetzt eine ganz solide Milchleistung, gehst du eher schon Richtung 380, 390 Tage?
Also bei den Holstein da wirklich gerne nach hinten, Besamungszeitpunkt, weil die Kälber nicht so gefragt sind, finde ich. Und bei den Fleckvieh schaue ich schon sehr auf die Milchleistung. Wir haben da ein paar Kombinutzungstypen, das sind halt gleich mal schöne Panzer, muss ich sagen. Da muss ich aufpassen, dass wir die nicht zu fett werden, dass die nicht schwer werden und da muss man ein bisschen auch mal bald dahinter sehen. Und natürlich, also der Stall, der Schnitt kommt nicht für irgendwo, sondern es gibt da einige, die was sauber möchten, die was wirklich eine Leistung bringen wollen. Und da kann man natürlich auch 390 Tage auch leicht zurückgehen, das ist da kein Problem.
Das macht dann wahrscheinlich auch das Programm leichter, oder dass du da wirklich jetzt pro Kuh abwägen kannst, hey, ich habe die Brunsterkennung wirklich im Griff, ich kann mir vertrauen, dass es jetzt nicht das erste Mal, wenn ich Stirn sehe, besam, sondern wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich es will.
Genau, wie ich gesagt habe, ab der Abkalbung oder eigentlich 365 Jahre schreibt das System mit und jede Brunst wird aufgezeichnet. Die kann ich nicht übersehen, weil das ist einfach Praxis. Du kannst eine Brunst sonst übersehen und dann muss das Dokumentieren auch noch dazu und das fällt alles weg. Und dann kann ich mir schauen mit 75 Tagen entspannt sagen, kein Problem, ich weiß, wo der Zyklus ist, in so viel Tagen kommt die nächste Brunst, dann kann ich wieder entscheiden, ist für mich jetzt der passende Zeitpunkt zum Besamen oder nicht. Das nehme ich dann wesentlich gelassener als wie ohne System.
Jetzt einmal umdraht, man übersieht das selber eine Brunst, aber übersieht das Programm auch eine Brunst?
Das System übersieht sicher keine Brunst. Was das Überwachungssystem nicht machen kann, wenn die Kuh nicht fruchtbar ist. Wenn die Kuh ein Problem hat, also eine Zyste kann das System auch nicht wicker spritzen, naja, oder wicker behandeln.
Aber du kriegst, also du siehst dann auch an der Kurve, das ist nicht okay und dann kannst du schauen.
Genau, du kriegst Anweisungen zur Handlung, aber du musst trotzdem dem Management schauen, dass du den Griff hast, dass die Kuh frisst nach der Abkalbung, dass die nicht ein starkes Energiedefizit hat, dass du dann wieder besamen kannst auf eine fruchtbare Kuh. Also Fruchtbarkeit muss man selber trotzdem in den Griff haben.
Ja, ich glaube, das ist ja oft der größte Druckschluss. Es ist jetzt unabhängig, welcher System, aber die liefern ja alle wahnsinnig viel Daten, aber die Ausführung ersparen sie dir ja dann nicht. Ne? das habe ich vorher vergessen zum Fragen, weil du gesagt hast, du hast ja die Halsbandel auch schon beim Jungvieh oben. In welchem Alter gibst du auf?
Ja, ich gebe es jetzt auch schon teilweise mit 12 Monaten auf, weil ich genug Halsbandel habe und weil es ja da schon interessant ist. Ich habe jetzt schon bei einer erst wieder gesehen, die hat einen super Zyklus gehabt immer und wie es dann halt öder geworden ist und schwerer, war die ein bisschen zu gut gefüttert, muss man sagen. Also die war gescheit forst. Und natürlich ist das Brunstverhalten zurückgegangen. Da sah es einfach kein Brunst mehr. Das Brunstfenster ist so kurz geworden. Das haben wir auch bei den Milchkühen, das Phänomen. Umso höher die Milchleistung, umso kürzer wird das Brunstfenster. Das ist einfach Faktum. Und wenn das Tier in der Nacht stiert, zwischen 10 Uhr auf die Nacht und 6 Uhr in der Früh, hat es zwar gestiert, aber du hast es nicht gesehen. Und das hilft bei den Kühen auch, wenn du jetzt da Viecher hast, die was jetzt ein wenig forst sind oder nicht eine große, eine deutliche Brunst haben, erkennst du das da genauso.
Das heißt, hier ist es schon sehr wichtig, dass du vor allem beim Jungvieh schon zum Schauen anfängst.
Auf jeden Fall, also das System gehört für den ganzen Stall und da ist das Jungvieh unbedingt auch dabei.
Man kennt das eben oft, also im Kuhstall wird viel geschaut und viel optimiert und die Optimierung passiert halt erst ab der ersten Kalbung. Eigentlich soll man da schon viel früher ansetzen. Ne? Ja, ich glaube, wir haben das System ganz ausführlich jetzt durchbesprochen. Und ich glaube, man sieht anhand von deinen Betriebszahlen ja schon ganz gut, dass dir das System auf jeden Fall weiterhilft. Oder kannst du dir vorstellen, dass du ohne diese Unterstützung genau die gleiche Leistung und genau die gleiche Gesundheit in der Herde hättest?
Das konnte ich mir absolut nicht vorstellen, weil ja, man hat was anderes auch außerhalb von Stall. Also ich bin gern im Stall, ich bin gern bei den Kühen. Und ich habe auch einen Anspruch an meine Viecher, also die dürfen ruhiger eine Leistung bringen. Von dem leben wir. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir können die Rechnungen, was wir haben, nur zahlen, wenn die Kühe was erbringen. Und gleichzeitig immer nur in Stallschnee ist, glaube ich, auch nicht erfüllend. Also ich spiele gern bei der Musi. Ich unternehme gern was mit meinen Freunden oder bin mit meiner Freundin unterwegs. Und darum sage ich, das war auf jeden Fall die beste Investition der letzten Jahre, weil das extrem viel Druck rausgenommen hat, um so hoch, also hoch, ja, ich sage jetzt schon mit 10.000 Liter, glaube ich, 10 bis 11, ist auf jeden Fall eine hohe Leistung und das war ohne so ein Überwachungssystem sicher nicht möglich.
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Man muss sich als Bauer auch nicht mehr schauen, dass man eine gewisse Work-Life-Balance haben will, ne? Und dass man trotzdem dass man einen Betriebserfolg haben kann, ohne dass man 24/7 im Stall steht. Und dass es aber gleichzeitig auch nicht heißt, dass immer ein Melkroboter und die absolute Automatisierung brauchst, sondern dass einfach mit kleinen Helfern auch schon viel möglich ist, oder? Kann man das unterschreiben?
Auf jeden Fall.
Perfekt. Dann sage ich danke für die Zeit und dir, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören und bleib gerne dran für weitere spannende Geschichten. Ciao.